Ich habe überlegt, ob ich hier wohl jemanden treffen werde, den ich von früher her noch kenne. Und ich bin froh und glücklich, dass ich Christoph Gürer zum Beispiel getroffen habe hier. Von 1983 bis 99 war ich Pastor in Hamburg-Schnelsen. Also ihr seid ja hier im Nordosten, kann man so sagen, oder so richtig im Osten. Und wir waren halt im Nordwesten. Und damals und heute hatten wir in Schnelsen die Kirche am Krankenhaus, wo wir da den Claim haben, unser Kirchturm ist das Krankenhaus und ihr habt jetzt die Kirche ohne Turm. Also das ist doch irgendwie so eine strukturelle Parallele, nicht? Fällt beides ein bisschen aus dem Rahmen des Normalen und das ist auch gut so. Also bin ich schon von daher hier eigentlich gerne hergekommen. Zwischenzeitlich, von 1999 bis letztes Jahr, habe ich in Berlin gelebt und war Verbandsdirektor des Deutschen Evangelischen Krankenhausverbandes und habe Gesundheitspolitik für kirchliche Krankenhäuser gemacht, um es mal ganz vereinfacht zu sagen. Liegt ja vielleicht nicht ganz fern, wenn man Pastor der Gemeinde hier in Hamburg gewesen ist, die das größte kirchliche Krankenhaus im Grunde mitbetreibt und von daher mit diesen Dingen immer schon befasst gewesen ist. Und nun, ja, IR in Rente ist richtig, in Ruhestand ist auch richtig, in Reichweite, in Rührigkeit oder wie auch immer. Ich muss mal sehen, wie sich das so anlässt. Also seit Weihnachten wohnen wir wieder in der alten Heimat am nordwestlichen Stadtrand in Nellerbeck im Kreis Pinneberg. Das hat sich ganz gut so ergeben. Unsere Kinder sind hier im Norden inzwischen wieder gelandet und wir leben jetzt so, dass wir es zu beiden gleich weit weg haben. Und überhaupt ist das ja hier eine tolle Gegend. Und wenn man mal jahrelang diese Luft der Weltstadt Hamburg geschnuppert hat und da zu Hause ist, dann ist Berlin auch nur Exil. Und als die Zeit zu Ende war, sind wir wieder gerne zurückgekommen. Das muss ich hier mal so frei bekennen. Und wenn hier im Gottesdienst gleich zu Anfang auch über Sport und so geredet wird, dann darf ich ja auch sagen, ich bin ganz traurig, dass der HSV jetzt in der zweiten Liga spielt. Aber das haben sie jetzt auch verdient und wir werden daran arbeiten, dass sie wieder hochkommen. Genug der Vorreden. Als Predigttext ist für den heutigen Sonntag, so in der Kirchenjahreszählung sagt man dann, der 7. nach Trinitatis, ein Abschnitt aus dem Brief des Apostel Paulus an die Gemeinde Philippi ausgewählt worden, Kapitel 2, Vers 1 bis 4. Und ich lese diesen Text und greife dabei auf eine Übersetzung zurück, die verdankt sich zur Hälfte der Guten Nachricht Bibel. Ich glaube, daraus habt ihr auch vorhin gelesen und der Neuen Zürcher Bibel. Paulus schreibt, bei euch gibt es doch das ermutigende Wort im Auftrag von Christus. Es gibt den tröstenden Zuspruch, der aus der Liebe kommt. Es gibt Gemeinschaft durch den Heiligen Geist. Es gibt herzliches Erbarmen. Dann macht mich vollends glücklich und habt alle dieselbe Gesinnung, dieselbe Liebe und Eintracht, verfolgt alle dasselbe Ziel. Tut nichts zum eigenen Vorteil, kümmert euch nicht um die Meinung der Leute, haltet vielmehr in Demut einander in Ehren. Einer achte den anderen höher als sich selbst. Habt nicht das eigene Wohl im Auge, sondern jeder das des anderen. Habt im Umgang miteinander stets vor Augen, was für einen Maßstab Jesus Christus gesetzt hat. Das sind 10 Aufforderungen oder mehr, je nachdem, wie man genau zählt. 10 Aufforderungen, wie die Christen in Philippi miteinander umgehen sollten und wie Christenmenschen überhaupt miteinander umgehen sollten. Unabhängig von Zeit und Raum hier in Hamburg und auch anderswo und unabhängig von der jeweiligen kirchlichen, konfessionellen Verortung, wo wir zu Hause sind. 1000-mal gehört, diese Verse, ne? Aber der Blick in den real existierenden Gemeindealltag belehrt uns doch ganz schnell, wir haben in dieser Hinsicht durchaus noch Umsetzungs- und Verbesserungspotenzial. Nur Traumgemeinden, was den Umgang miteinander angeht, gibt es wohl nicht, weder in Hamburg noch anderswo. Aber trotzdem muss dieser Text nicht Widerspruch provozieren. Vielleicht hat sich der ein und andere jetzt auch schon innerlich aufgeregt, als ich hier gelesen habe, unabhängig von der Übersetzung, die man da wählt. Es kommt doch schließlich heute darauf an, sich durchzusetzen. Menschen sollen doch selbstbewusst sein und entsprechend auftreten können. Menschen sollen sich nicht klein machen und nicht vor anderen kuschen. Menschen sollen wissen, was sie wollen und was ihnen gut tut. Sie sollen sich nicht von anderen manipulieren und nicht ausnutzen lassen. Wir brauchen und wollen auch keine gleichgeschaltete einheitliche Meinung, sondern Vielfalt und den Streit der Überzeugungen. Auch und gerade auch in der christlichen Gemeinde. Und solcher Widerspruch ist ja durchaus berechtigt. Vielleicht ist der eine oder andere von euch, vielleicht sind wir gemeinsam dazu angehalten worden, gerade in der Gemeinde, so, dass wir unsere eigenen Bedürfnisse immer zugunsten anderer zurückstellen. Und ehrlich gesagt, vielleicht hat der eine oder andere den Eindruck, ich bin dabei auch zu kurz gekommen. Vielleicht hat der eine oder die andere nie gelernt, so ein richtig gesundes Selbstwertgefühl zu entwickeln. Und dann fühlt man sich anderen gegenüber immer irgendwie minderwertig. Vielleicht hast du viel zu oft um des lieben Friedens willen nachgegeben. Anstatt deine kritischen Anfragen an den oder die Gruppe, die Institution, auch in der Gemeinde zu richten und hast eine dezidiert andere Meinung gehabt und auch jetzt noch und hast sie runtergeschluckt. Vielleicht, weil Texte wie dieser aus dem Philipperbrief wie so ein moralischer Zeigefinger gewirkt haben und dir und uns immer wieder vorgehalten worden sind. Wenn diese Worte des Paulus allerdings bei uns und anderen so eine Wirkung hervorgerufen haben oder mit dazu beigetragen haben, dann sind sie nach meiner festen Überzeugung missverstanden worden. Und wenn sie zur Begründung dienen, ein solches Verhalten womöglich noch religiös aufzuwerten, womöglich als Gottes Willen darzustellen, dann werden sie sogar missbraucht. Paulus schreibt an die Mitglieder der ersten christlichen Gemeinde auf europäischem Boden, Philippi. Das war die erste Gemeinde in Europa, in Mazedonien. Mit dieser Gemeinde verband ihn zeitlebens eine besonders innige, herzliche Beziehung, anders als mit anderen. Das schloss Meinungsverschiedenheiten und Konflikte durchaus nicht aus, im Gegenteil. Das gehört zu einer lebendigen Beziehung. Und wenn es die gab, dann wurden die auch nicht einfach wunderbar von oben und ohne Anstrengung und irgendwie so von Gott beseitigt und beigelegt. Die Erfahrung machen wir ja auch nicht, wenn es Konflikte gibt. Das kostet Arbeit, Beziehungsarbeit, das kostet Konfliktbewältigungsstrategie und Kompetenz und wie auch immer. Und das fällt nicht einfach so vom Himmel. Aber wenn es da gelingt, wenn wir uns der Herausforderung solcher Arbeit an der Beziehung auch stellen, dann werden wir dadurch gestärkt und die Beziehung wird gestärkt. Aber der Preis ist jedes Mal, dass wir uns verändern, die Partner einer solchen Beziehung, wo es einen Konflikt gibt. Der Philipperbrief ist, wie die meisten Briefe des Paulus übrigens, ein Dokument solcher Beziehungsarbeit. Er soll nämlich dazu beitragen, die Gemeinde auf ihrem Weg zur eigenverantwortlichen Gestaltung ihres Gemeindelebens ein Stück weit voranzubringen. Deshalb ist das ein schöner Brief auch für heutige Gemeinden, die ihren Weg gehen und ihr Profil entwickeln und fragen, was hat Gott mit uns vor und was kostet das und was müssen wir dafür tun. Der Brief tat das damals und hat dabei geholfen und tut das auch heute. Wie sollen wir also heute in unseren Gemeinden hier in Billstedt und anderswo miteinander umgehen? Und wie soll man grundsätzlich in der christlichen Gemeinde miteinander umgehen? Und da wir ja in der Gemeinde eine Form von Gemeinschaft sind, die aber in vieler Hinsicht strukturell vergleichbar ist, auch mit anderen, kann man ja auch fragen, ob da nicht auch etwas drin ist und uns hilft für das Miteinander generell. Ob das in einer kleinen Beziehung wie Ehe und Familie ist oder ob das am Arbeitsplatz gilt oder in Gremien bis hin zur großen Politik. Ja, wenn die da so ein bisschen was von dem umsetzen würden, was Paulus hier schreibt, dann müssten wir uns im Augenblick, glaube ich, nicht jedes Mal bei den Nachrichten aufregen, wenn uns da berichtet wird, was man auch auf höchster Ebene und wie man da miteinander umgeht. Nicht unwichtig in diesem Zusammenhang am Anfang ist erstmal die Beobachtung, wenn Paulus an die Gemeinde in Philippi denkt und wenn er denen auch schreibt und ihnen auch so gute Ratschläge gibt, dann fällt ihm erstmal eine ganze Menge ein, worüber er so richtig dankbar ist. Ich danke meinem Gott, so oft ich euer gedenke. So beginnt er seinen Brief. Könnt ihr nachlesen im ersten Kapitel, gleich am Anfang. Und auch unser Predigttext beginnt ja mit der Aufzählung von Merkmalen, die die Philipper für Paulus positiv auszeichnen. Bei euch gibt es das ermutigende Wort im Auftrag von Christus. Es gibt den tröstenden Zuspruch, der aus der Liebe kommt. Es gibt Gemeinschaft durch den Heiligen Geist. Es gibt herzliches Erbarmen. Eine Binsenweisheit. Erstmal mit Wertschätzung zu beginnen, die auszudrücken, tragfähige Fundamente aufzubauen, wenn man dann Entwicklungen in die Zukunft anstoßen will, die auch Veränderungen beinhalten. Ich kenne nun euch als Gemeinde in Billstedt nicht. Nachgeguckt, 1997 war ich mal hier, das heißt nicht hier, sondern noch in der Möllner Landstraße und habe da im Rahmen des, wie hieß das damals noch, Vereinigungsreisedienstes auch gepredigt bei euch, aber ihr habt euch verändert. So, ich weiß also nicht, was jetzt hier alles euch auszeichnet oder auch worunter ihr aneinander leidet. Aber ich bin mir sicher, auf Nachfrage bei euch oder auch bei den Menschen hier im Stadtteil, da würde mir wahrscheinlich eine ganze Menge erzählt werden können, was mich dann beeindruckt. Weil es auch die Leute, die mir das erzählen, beeindruckt an euch. Da würde ich eine Menge vor Augen haben, worauf ihr, versteht das jetzt bitte richtig, stolz sein könnt. Worum euch andere ein bisschen beneiden. Das habe ich ja selber schon am Anfang gesagt, nicht? Wenn man sich so eine Identität gibt, Kirche ohne Turm, wenn man hier in der Aula zusammen ist und so in ein Neubaugebiet geht, das spricht ja für Innovationskraft und Mut und so. Das wünschte ich mir an vielen Stellen, nicht nur für Baptistengemeinden. Also da gibt es eine Menge, wofür auch ihr Gott danken könnt und wofür andere Gott danken. Das schließt natürlich überhaupt nicht aus, dass ihr nicht perfekt seid, sondern um eure Defizite hoffentlich wisst. Euch darüber auch ärgert und darunter leidet. Was die Gemeinde betrifft, in der ich selbst in den vergangenen Jahren in Berlin mitgelebt und mitgearbeitet habe, steht mir jedenfalls auch viel vor Augen, was sie aus meiner Sicht auszeichnet und was auch immer wieder Menschen bestätigen, die zu uns kommen, was sie an uns anziehend und einladend finden, etwa die Offenheit für Menschen aus verschiedenen Kulturen oder die Wertschätzung, die Menschen entgegengebracht wird bei uns, die eine Herausforderung für uns darstellen durch ihren Lebensstil oder ihre Lebensumstände oder den Freiraum zum Glauben, zum Denken und auch zum Zweifeln, den wir einander gewähren. Oder auch die Aktualität und Lebensnähe der Verkündigung, die wir in unseren Gottesdiensten erleben. Die werden von vielen Leuten auch im Internet mitverfolgt, und weil die sagen, dann kann ich was mitnehmen. Aber glaubt nicht, dass wir, ich rede von Berlin-Schöneberg, eine ideale Gemeinde sind. Es mag viele Gründe geben, sich über den Zustand christlicher Gemeinden heute kritisch zu äußern. Es gibt vieles, was sich ändern sollte und was wir ändern müssen, wo wir können. Aber es gibt Gott sei Dank auch vieles, wodurch Gemeinden sich uns selbst und unseren Mitmenschen als Orte und Gemeinschaften präsentieren, an denen und durch die Gott Menschen liebevoll und heilend begegnet. Christliche Gemeinden sind Orte und Gemeinschaften, an denen und in denen Christus heute in dieser Welt präsent und erfahrbar ist. Trotz und in und mit und unter all ihrer, mal sehr freundlich wohlwollend ausgedrückt, menschlich allzu Menschlichkeit. Aber weil und wenn christliche Gemeinden Gemeinschaften sind, in denen Gott selbst in Christus durch den Heiligen Geist präsent ist und wirksam ist, dann dürfen wir erwarten, dass das nicht ohne erfahrbare Auswirkungen bleibt. Und dass das für unser Leben und unseren Glauben wohltuend und förderlich ist. Und im Blick darauf lädt Paulus nun also die Philipper ein, ganz herzlich: Lasst doch Gott in Christus durch den Heiligen Geist in eurer Gemeinschaft zur Wirkung kommen. Und tut das Eurige dazu. Im Deutschen braucht es die vielen Imperative und Aufforderungen, um zu formulieren, was Paulus im Griechischen sprachlich elegant in Ausdrücke fasst, die man ganz schlicht übersetzen könnte: Seid. Oder lebt aus, was in euch angelegt ist. Das heißt, wir haben es keinesfalls mit einem Forderungs-, gar Überforderungskatalog zu tun, sondern mit der Einladung: Seid, lebt und lasst zum Ausdruck kommen, was Christus in euch angelegt hat. Vielleicht könnte man sagen, legt eine bestimmte Haltung an den Tag. Die Haltung, die der Tatsache entspricht, dass auch in uns selbst Christus durch den Heiligen Geist präsent und wirksam ist. Durch mein und dein Leben, durch unser Reden und Handeln will Christus heute Gestalt gewinnen, formuliert es Paulus einmal im Brief an die Galater. Oder wer euch hört, hört mich. So Jesus zu seinen Jüngern, so berichtet uns das Lukas. Was uns aber dabei niemand abnehmen kann, das ist Haltung zeigen. Und für diese Haltung können wir etwas tun. Das können wir lernen. Darin können wir uns einüben. Und dazu leiten nun die folgenden Aufforderungen an. Habt alle dieselbe Gesinnung, dieselbe Liebe und Eintracht, verfolgt alle dasselbe Ziel. Es geht hier um die Gesinnung, die Liebe und die Eintracht, wobei da ist gemeint das Bewusstsein der Zusammengehörigkeit, die Jesus Christus durch den Heiligen Geist schenkt. Dadurch sind Menschen, die sonst in unterschiedlichen nahen und fernen oder auch gar keinen Beziehungen zueinander stehen, auf einmal miteinander als Schwestern und Brüder Jesu in der christlichen Gemeinde unauflöslich verbunden. Das schließt Vielfalt im Denken, im Glauben, im sich Verhalten nicht aus, sondern ein, weil das menschlich ist. Und entsprechend sind auch daraus resultierende Konflikte nicht ausgeschlossen, sondern wollen und können bewältigt und gelöst werden. Wir sind zusammengeschlossen in unserer Vielfalt. Mit der Ausrichtung auf dasselbe Ziel steht die Berufung vor Augen, der Auftrag der Gemeinde, den diese nur erfüllen kann, wenn alle ihre Glieder das ihre dazu beitragen. Das wird dann auch auf vielfältige Weise Ausdruck finden. Und auch hier sind Konflikte und Streit nicht ausgeschlossen, sondern naheliegend, wie die Kirchengeschichte ja zur Genüge beweist. Dass es um die Konfliktbewältigung gerade in christlichen Gemeinden dabei nicht so gut bestellt war, dass man könnte sagen, christliche Streitkultur insgesamt eher schwach entwickelt worden ist, könnte vielleicht daran liegen, dass die nachfolgenden ganz konkreten Empfehlungen immer wieder missverstanden oder schlicht nicht angemessen beherzigt worden sind. Tut nichts zum eigenen Vorteil. Das bedeutet nicht, nichts etwas zu tun, was mir Nachteile bringt, sondern es geht um uneigennütziges Handeln. Es kommt auf die Motivation an. Das Notwendige und das Sachgemäße tun, weil es notwendig und weil es richtig ist. Das stellt keine Überforderung dar. Das ist auch nichts, was man nicht mit Recht und gutem Grund von einem Menschen erwarten dürfte, das Notwendige und Richtige tun. Wir sind uns doch einig, dass Menschen, die nur auf den eigenen Vorteil bedacht sind, nicht zu den Sympathieträgern gehören. Die stellen eine Belastung für jede Gemeinschaft dar und für die Sache auch, für die sie sich eigennützig einsetzen. Das gilt generell in der Gemeinde, in der Politik, in der Familie, am Arbeitsplatz, wo auch immer. Aber in der Gemeinde empfinden wir es vermutlich und wohl auch mit gutem Grund als besonders unangenehm und als im Widerspruch zu den Werten stehend, die Jesus uns vorgelebt hat. Kümmert euch nicht um die Meinung der Leute. Auch hier geht es um die Motivation. Anerkennung ist wichtig, aber das Schielen nach Anerkennung, das soll nicht mein Handeln leiten. Auch hier noch einmal das Notwendige und Sachgemäße tun, weil es notwendig und richtig ist. Darauf ist eine Gemeinschaft angewiesen. Jetzt wird's ganz hart. Haltet vielmehr in Demut einander in Ehren. Die Demut ist in Verruf gekommen, gerade auch die christliche, weil der Begriff missverstanden und missbraucht worden ist und wird, nicht zuletzt eben unter uns in christlichen Gemeinden. Wobei übrigens vom alten Spurgeon, so ein baptistischer Heiliger, wenn man so möchte, einer der großen Prediger des 19. Jahrhunderts, die Begriffsklärung stammt: Demut zeigt sich darin, dass man nicht mehr, aber auch nicht weniger von sich hält, als angebracht ist. Demut zeigt sich darin, dass man nicht mehr, aber auch nicht weniger von sich hält, als angebracht ist. Demut ist also mit einem sehr präzisen Selbstbewusstsein verbunden. Ein Selbstbewusstsein, das weder den anderen noch mich selbst klein macht. In so einer Haltung kann ich meinem Gegenüber auf Augenhöhe begegnen. Unabhängig von unserer womöglich sehr unterschiedlichen sozialen Stellung, unseren unterschiedlichen Kompetenzen und Erfahrungen und Möglichkeiten. Wobei dann dieser biblische Begriff Demut auch noch den Aspekt enthält, sich dem Armen und Geringen zuzuwenden, dem, der bedürftiger ist bzw. auf einer niedrigeren Stufe steht als man selbst. Es macht uns Menschen mitmenschlich, wenn wir einander auf Augenhöhe begegnen, und es ist ein Vorrecht des besser oder höher Gestellten, was übrigens immer relativ ist, sich freiwillig und respektvoll auf Augenhöhe mit dem zu begeben, der eben nicht so gut gestellt ist, ohne dabei dessen Würde zu verletzen und ihn klein zu machen. In dem Abschnitt, der unserem Predigttext direkt folgt, führt Paulus das am Leben Jesu Christi vor Augen, der seine göttliche Stellung unseretwegen aufgegeben hat und einer geworden ist wie wir. In ihm begegnet Gott uns auf Augenhöhe, wird mitmenschlich. Deshalb also, einer achte den anderen höher als sich selbst. Das stünde im Widerspruch zu der eben als Demut beschriebenen Haltung, wenn es hier um Unterordnung oder um ein Ranking ginge. Aber da geht es gerade nicht drum. Es geht vielmehr darum, dass ein Mensch von mir hochgeachtet wird. Es geht um Respekt, ganz unabhängig davon, was der oder die andere im Vergleich zu mir ist und bedeutet. Ich achte dich hoch. Darin steckt ein egalitäres, gleichmachendes, ein geradezu revolutionäres Element im Sinne des Paulinischen. In Christus ist nicht Mann oder Frau, da zählt nicht Freier oder Sklave, Jude oder Grieche. Diese Hochachtung dem anderen gegenüber, das ist ein Ferment unserer abendländischen Kultur gewesen. Ausgehend von den christlichen Gemeinden ist es da zur allgemeinen Anerkennung der Menschenrechte gekommen und zur neuzeitlichen Überzeugung von der Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit und Gleichwertigkeit aller Menschen. Da haben wir Grund, den gestrigen französischen Nationalfeiertag, an dem das ja auch gefeiert wird, wirklich auch immer wieder zu bedenken, uns auch klarzumachen, das gäbe es nicht ohne diese Geschichte, die mit Jesus begonnen hat und auf die Paulus die Gemeinde gesetzt hat. So eine Hochachtung dem anderen gegenüber, unabhängig was er kann und ist, hat übrigens gute Gründe. Denn ich bin mir dann meiner eigenen Begrenztheit bewusst. Ich weiß, dass ich auf den anderen, die andere angewiesen bin oder sein könnte. Denn er oder sie verfügt über Erfahrungen, die ich nicht gemacht habe, die mir fremd sind. Du hast Kenntnisse, die ich nicht habe und Kompetenzen, die mir fehlen. Du hast deinen Auftrag im Leben und ich meinen, jeder an seiner Stelle in unserer Gemeinschaft. Aber die ist darauf angewiesen, dass du da bist und dass ich da bin. Wir brauchen einander, weil die Gemeinschaft uns beide braucht. Habt nicht das eigene Wohl im Auge, sondern jeder das des anderen. Nach dem Gesagten kann auch das natürlich unschwer als Entfaltung der Achtung verstanden werden, die ich dem anderen oder der anderen entgegenbringe. Es geht eben nicht darum, sich selbst zu schaden oder die eigenen Bedürfnisse grundsätzlich zugunsten anderer zurückzustellen. Es geht hier nicht um prinzipielle Selbstaufopferung. Das ist ja in christlichen Kreisen und der Theologie und Frömmigkeit immer wieder als so ein verdienstliches Werk rausgestellt worden. Nein. Sondern aus der Gelassenheit und Gewissheit heraus, dass für mich gesorgt ist und dass ich nicht zu kurz komme, lasse ich mir das Wohl und Beste des anderen und der anderen angelegen sein. Vielleicht muss man sich an dieser Stelle wirklich nochmal vor Augen führen, dass Paulus ja zunächst mal an eine Gemeinde schreibt und dass es ihm das Miteinander in der Gemeinde geht, wo jeder und jede im Vertrauen auf Gott lebt, der für seine Kinder sorgt. Da ist also eigentlich ein wechselseitiges Verhältnis, wo ich mich auch ein Stück weit darauf verlassen darf. Da ist immer ein anderer oder eine andere da, die auch mein Wohl im Auge hat, wie wir das in dem Lied gesungen haben. Das kann man so nicht für jede Form menschlicher Gemeinschaft voraussetzen. Aber das wäre nicht die Gemeinde, die Paulus vorschwebt, in der einige nur für die anderen da sind und einige es sich gut gehen lassen auf Kosten der anderen. Und die einen kommen zu kurz und die anderen nicht. Sondern die Gemeinschaft, die er vor Augen hat, da wendet man sich einander zu. Da wird der Mangel des einen ausgeglichen durch das, was der andere an Überfluss hat. Da kriegt jeder, was er braucht. Das ist dieses Bild, was Lukas am Anfang der Apostelgeschichte zeichnet. Ist das nur ein Ideal? Nur ein Traum? Ein Ideal beschreibt das, was sein kann und auch was sein soll. Ein Traum beschreibt, was wir uns wünschen und was sein kann und sein wird. Unsere Ideale geben uns Orientierung für unser Handeln und zeigen uns, was gut und richtig ist. Unsere Träume erinnern uns daran, was unsere tiefsten Wünsche sind und Sehnsüchte, und sie setzen uns in Bewegung, für ihre Verwirklichung zu arbeiten. Paulus entwirft ein Ideal von Gemeinde. Hier, wie man miteinander umgeht. Zugleich beschreibt er einen Traum von Gemeinde, seinen Traum. Einen Traum, den Christus ihm geschenkt hat. Nur seinen Traum? Nicht auch deinen Traum? Mein Traum, ja. Also unser Traum? Wir können etwas dafür tun, dass der Traum wahr wird. Und genau besehen ist es ja eigentlich auch nicht schwer. Eine Bemerkung zum Schluss. Es dürfte deutlich geworden sein, wenn wir von Paulus wie empfohlen miteinander in der Gemeinde umgehen, dann werden wir, und dann werden unsere Gemeinden durchaus zum Modell gelingender Gemeinschaft generell, auch für unsere Gesellschaft. Und die hat solche Modelle bitter nötig. Ich bin darin guter Zuversicht, dass Gott das Werk, das er bei euch angefangen hat, auch vollenden wird bis zu dem Tag, an dem Jesus Christus kommt. Und so bewahre der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, eure Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.